Also Ursula, vielen Dank für diese sehr herzliche, überschwängliche Vorstellung. Ich freue mich auch, dass wir heute Abend, obwohl so großartiges Wetter draußen ist, trotzdem zahlreich hier in den dunklen Gänge der Universitätsbibliothek gefunden haben. Und ich hoffe, dass ich Ihnen in der nächsten Dreiviertelstunde sehr ein bisschen fesseln kann. In meinem Vortrag, wie Ursula schon gesagt hat, geht es um das Thema Angst mit Licht abschalten, Science Fiction oder Realität. Und ich bin als Neurowissenschaftler und auch meine Studenten, wir sind jeden Tag mit der Frage konfrontiert, wie kann ich eigentlich als Wissenschaftler überhaupt verstehen, wie unser Gehirn funktioniert. Sie müssen sich vorstellen, unser Gehirn besteht aus wahrscheinlich über 86 Milliarden Nervenzellen. Das sind mehr Nervenzellen, als es Sterne im Universum gibt. Und Sie können sich vorstellen, dass dieses Netzwerk unglaublich komplex und kompliziert ist. Und wir sind noch sehr weit davon entfernt, zu verstehen, wie dieses Netzwerk funktioniert. Was wir verstehen müssen, um dieses Gehirn zu verstehen, diese Blackbox, ist, wie kommunizieren Nervenzellen untereinander und miteinander? Wie werden Informationen miteinander verschaltet? Und dazu muss ich leider ein bisschen ausholen und Ihnen erklären, wie sind überhaupt eine Nervenzelle aufgebaut, wie werden überhaupt Informationen von Nervenzellen zu Nervenzellen weitergegeben. Ganz kurz, jede Nervenzelle besteht aus einem Zellkörper und der Zellkörper, die Zellkörper gehen sogenannte Dendriten ab. Stellen Sie sich das einfach vor, wie quasi die Antennen der Zelle. Über diese Antennen, über diese Dendriten sind die Nervenzellen in der Lage, Informationen aufzunehmen. Auf der anderen Seite gibt es immer die sogenannten Axone. Das sind sozusagen die Nervenbahnen, die Informationen vom Zellkörper weiterleiten an andere Nervenzellen. Das ist hier unten gekennzeichnet mit dem Namen Synapsen. Das heißt, hier würde diese Nervenzelle wiederum Kontakt zu anderen Nervenzellen machen und Informationen weitergeben. Sie können jetzt hier schon sehen, Nervenzellen gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen. Es gibt Nervenzellen, die einen dicken Zellkörper haben mit sehr vielen Fortsätzen. Es gibt Nervenzellen, die einen sehr dünnen Körper haben mit nur wenigen, aber längeren Nervenfortsätzen. Es gibt Nervenzellen, wie zum Beispiel meine Lieblingszellen, die Purkinjezellen aus dem Cerebellum, die einen sehr großen, weit verzweigten Dendritenbaum haben, einen sehr großen Zellkörper. Also Sie sehen, unser Nervensystem ist sehr vielfältig. Auch die verschiedenen Zelltypen, die es in unserem Gehirn und unserem zentralen Nervensystem gibt. Nun aber zurück wieder zu der zentralen Frage, wie kommunizieren überhaupt Nervenzellen miteinander? Und es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste ist elektrisch, über das sogenannte Aktionspotenzial. Das haben Sie bestimmt auch schon mal in den Medien oder in der Schule gehört. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Ein Aktionspotenzial ist ein elektrischer Impuls und bildet somit etwas wie die Sprache der Nervenzellen. Sie können sich das vorstellen, letztlich wie einen digitalen Code oder aber wie ein Morsealphabet. Sie können jetzt hier sehen, ein Aktionspotenzial sieht immer gleich aus und es ist immer nach dem Alles-oder-Nicht-Prinzip. Das heißt, entweder ist ein Aktionspotenzial da oder nicht. Wie 0 und 1 sind sozusagen bei einem digitalen Code oder wie bei einem Morsecode. Sie können sich auch vorstellen, wenn ich einen sehr starken Reiz habe, werden ganz viele Aktionspotenziale generiert. Wenn ich hingegen nur einen leichten Reiz zum Beispiel habe, habe ich weniger Aktionspotenziale. Somit bilden diese Aktionspotenziale etwas für die Sprache der Nervenzellen. Wir müssen jetzt einmal kurz und das Ganze auf Zellebene anschauen, was da passiert, damit Sie den weiteren Vortrag von mir folgen können und letztlich auch, damit Sie die Fragen beantworten können, können wir Angst mit Licht abschalten. Wie funktioniert jetzt so ein Aktionspotenzial? Normalerweise befindet sich die Zelle in Ruhe. Das heißt, es gibt Kanäle in der Zelle, die sind alle geschlossen. Und das Innere der Zelle ist negativ geladen, das Äußere der Zelle positiv geladen. Wenn jetzt so ein Aktionspotenzial generiert wird, passiert einfach Folgendes. Bestimmte Kanäle in der Membran öffnen und was passiert? Positiv geladene Ionen strömen ins Zellinnere ein. Und zwar immer mehr und mehr. Was passiert? Das Zellinnere wird positiver im Verhältnis zum Äußeren. Das heißt, wir befinden uns hier bei der sogenannten Depolarisation. Wir haben das Zellinnere positiv geladen. Bei der sogenannten Depolarisation schließen jetzt diese Kanäle wieder und die positive Ladung strömt wieder aus der Zelle hinaus. Bis schließlich wieder zum sogenannten Ruhepotenzial zurückkehrt und wir wieder da sind, wo wir angefangen haben, und zwar mit negativer Ladung in der Innenseite der Zelle und positiver Ladung in der Außenseite der Zelle. Was sollten Sie jetzt mitnehmen, um meinem Vortrag weiter zu folgen? Ist einfach, wir brauchen diese Ionenkanäle, die positiv geladenen Teilchen in die Zelle bringen, um ein Aktionspotenzial auszulösen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten, zwischen Nervenzellen Informationen weiterzugeben. Und das ist eine chemische Art und Weise über Botenstoffe. Vielleicht haben Sie den Namen Neurotransmitter auch schon einmal gehört. Was passiert nun? Diese Zellen leiten über diese Aktionspotenziale die Informationen an Axon entlang weiter. Und hier unten an den Synapsen, wo diese Nervenzelle Kontakt zu anderen Nervenzellen sucht, passiert nun Folgendes. Das Aktionspotenzial kommt hier an und ein Botenstoff wird ausgeschüttet. Und wie Sie sehen, machen diese Nervenzellen, sind sie nicht in direkten Kontakt zueinander. Das ist ein kleiner Spalt, das heißt auch synaptischer Spalt. Und diese Botenstoffe werden in diesem synaptischen Spalt abgegeben. Was passiert jetzt bei der benachbarten Nervenzelle? Ganz einfach, bestimmte Rezeptoren in der Zelle nehmen diesen Botenstoff, der ausgeschüttet wird, wahr. Und was kann passieren? Es kann entweder ein Aktionspotenzial generiert werden, weitergeleitet werden, die Information wird vorangetragen, oder aber es können noch verschiedene andere Prozesse in der Zelle eingeleitet werden. Das heißt, wir haben zum einen die Ionenkanäle in der Membran, die wichtig sind für Aktionspotenziale, und andererseits haben wir auch Botenstoffe, die ausgeschüttet werden und von bestimmten Rezeptoren erkannt werden können, und daraufhin kann wieder ein Aktionspotenzial generiert werden oder weitere chemische Prozesse innerhalb der Zelle. Das heißt, im Grunde genommen hätte ich als Neurowissenschaftler die Möglichkeit, oder zwei Möglichkeiten sogar, die Sprache der Nervenzellen zu verstehen und möglicherweise sogar zu sprechen. Die eine Möglichkeit wäre, wenn ich in der Lage wäre, Aktionspotenziale nach Belieben an- oder abzuschalten. Die andere Möglichkeit wäre, Rezeptoren gezielt an- oder abzuschalten. Was hat man bisher gemacht? Bisher hat man das relativ brachial gemacht. Man konnte eine Stimulationselektrode, quasi ein Metallstückchen, sozusagen ins Nervenzellgewebe stecken, einen Strom draufgeben und damit Nervenzellen auch zum Feuern anregen. Aber wir können sich vorstellen, wir haben ja schon gesehen, es gibt ganz viele unterschiedliche Nervenzelltypen, die auch sehr dicht beieinander möglicherweise leben, dass, wenn ich jetzt einfach so eine Stimulationselektrode habe, stimuliere ich alles, was in der Nähe dieser Elektrode ist. Auch Nervenbahnen, die möglicherweise von Zellen kommen, die irgendwo ganz anders liegen. Das heißt, ich kann über so eine Stimulation und Aktionspotenzialgenerierung eigentlich gar nicht verstehen. Denn ich werde Nebeneffekte haben und ich werde ganz viele verschiedene Zelltypen stimulieren. Da sehen Sie hier noch einmal dargestellt, das ist einfach ein Ausschnitt aus dem Kortex und Sie sehen schon hier, es gibt viele unterschiedliche Zelltypen. Es gibt hier, die so ein bisschen kleiner aussehen, das sind sogenannte Basket-Zellen. Dann gibt es aber auch welche, die längere Fortsätze haben und größer sind. Und all diese Zellen liegen in unserem Gehirn und im Nervenzellgewebe dicht kontakt zusammen. Aber, wie man sich ja schon denken kann, diese Zellen haben ja nicht ohne Grund eine unterschiedliche Form und sehen anders aus. Das heißt, wenn ich jetzt mit so einer Stimulationselektrode hier hereinsteche und einfach stimuliere ich alle Zellen hier und kann überhaupt nicht unterscheiden, von welchen verschiedenen Zelltypen vielleicht welches Verhalten ausgelöst ist. Ich will Ihnen jetzt noch ein Beispiel geben, um das nochmal zu verdeutlichen, wie schwierig das überhaupt ist, sozusagen verschiedene Regionen im Gehirn auseinanderzuhalten, und zwar aus meiner Forschung und dem, was wir in unserer Arbeitsgruppe daran interessiert sind, und zwar das Serotonergesystem. Das Serotonergesystem ist ein sehr, sehr kleines System in unserem Gehirn, das liegt im Hirnstamm. Und was Sie schon an diesen vielen verschiedenen Pfeilen sehen können, dieses System projiziert in nahezu alle anderen Hirnareale. Projiziert zum Kleinhirn, in Kleinhirn wird Motorik und Bewegung verschaltet. Es projiziert zum Beispiel in die Basalganglien zum Hippocampus, dort wird Lernen und Gedächtnis verarbeitet. Außerdem projiziert es aber auch zum Beispiel in den Kortex, dort werden die höheren Hirnfunktionen verarbeitet. Das heißt, dieses kleine Nervenzellbündel und Gewebe, was dort ist, hat Einfluss auf so verschiedene Dinge wie Angst, Aggression, Schlaf- und Wachrhythmus, Sexualfunktion, Essverhalten, also eine ganze Menge von verschiedenen Dingen. Und Sie sehen, dass ich einfach hier nur mal ein Beispiel habe, das ist ein Hirnschnitt von einer Maus durch das serotonerge System und hier sind beispielhaft einfach mal unterschiedliche Zelltypen angezeigt, wie grün und rot. Und was Sie sehen können, ist, dass diese Zelltypen miteinander vermischt sind und ineinander und zusammengreifen. Das heißt, über diese elektrische Stimulation kann ich im Grunde genommen nicht herausfinden, was macht die grüne Zelle, was machen die roten Zellen. Gott sei Dank ist vor ein paar Jahren die Opfergenetik aufgekommen. Eine relativ neue Methode der Neurobiologie, die gibt es jetzt seit circa ja, fast genau 10 Jahren. Ich habe Ihnen mal eine der Vielzahl der Definitionen aus dem Internet herausgesucht, wo gesagt wird, der Mix aus optischen Technologien und Genetik erlaubt es Forschern mit extremer Präzision, die Aktivität von Nervenzellen zu kontrollieren. Diese Methode ist auch von Neurowissenschaftlern zur Methode des Jahres 2010 gekürt worden, wie Sie schon sehen an den vielen zahlreichen Publikationen. Aber was bedeutet jetzt Optogenetik und was hilft uns das genau? Es gibt Grünalgen, Chlamydomonas vanhagii. Und diese Algen betreiben Photosynthese, um sozusagen ihre Nahrung, ihre Energie zu produzieren. Und dafür kann man sich vorstellen, müssen diese Grünalgen sozusagen sich immer nach dem Licht ausrichten. Und dafür haben diese Algen einen Kanal, der heißt Kanal Rosin-2-Latin. Was passiert? Weil, wenn dieser Kanal mit blauem Licht belichtet wird, öffnet dieser Kanal und positiv geladene Ionen strömen rein. Und das ermöglicht der Alge, sich quasi mit dem Licht auszurichten. Wenn Sie mir gut zugehört haben, dann haben Sie auch in Erinnerung, Aktionspotenzial entsteht dadurch, dass positiv geladene Ionen in die Zelle hineinströmen. Und das ist genau die super Idee, die Wissenschaftler hatten. Vielleicht könnte man irgendwie dieses Protein, diesen Kanal benutzen, um in Nervenzellen Aktionspotenziale mit extremer Präzision zu generieren. Und das ist das, was Wissenschaftler von unserer Arbeit, so Herr Professor Herrlitz und aber auch Wissenschaftler aus den USA, Herr Geisthold, gemacht haben. Sie haben quasi die Erbinformation, die für diesen Kanal, für dieses Protein kodiert, genommen und in Nervenzellen eingebracht. Und das sehen jetzt hier mal, diese Nervenzellen sehen jetzt grün aus, das ist in einer Zellkultur. Wir als Neurowissenschaftler markieren gerne Kanäle oder Proteine immer mit einem Farbstoff, damit wir auch sehen können, ob das wirklich in der Zelle ist. Das heißt, die Zelle leuchtet grün, wir wissen jetzt, dieses Kanalprotein, das über blaues Licht angeschaltet wird, ist in dieser Zelle drin. Und tatsächlich, wenn ich jetzt Lichtpuls gebe, kann man tatsächlich in diesen Nervenzellen einzelne Aktionspotenziale generieren. Das ist das erste Mal, dass man wirklich die Sprache der Nervenzellen sprechen kann. Nicht nur verstehen, sondern wir können sie sprechen. Wir können selber Aktionspotenziale generieren. Und das Großartige ist, wir haben auch noch molekularbiologische Methoden, um jetzt ganz gezielt dieses Kanalprotein, was Aktionspotenziale generieren kann, in bestimmte Zelltypen hineinzubringen. In molekularbiologischen Methoden. Und das heißt, ich bin in der Lage, zum Beispiel nur in diese sogenannten Basiszellen dieses Kanalprotein einzubringen. Und wenn ich jetzt im Gehirn oder die Zellen belichte, mit blauem Licht, schalte ich ganz gezielt nur diesen einen einzelnen Zelltyp an. Der Vorteil hat, Licht kommt ja auch im Gehirn als normaler Stimulus nicht vor. Das heißt, ich habe da auch Exklusivität und bin sicher, dass ich wirklich jetzt nur diese infizierten Zellen anschalte. Das heißt, die Optogenetik ist wirklich eine Methode, mit der ich mit einer extremen Präzision bestimmte Populationen von Nervenzellen stimulieren kann, sogar mit einer Präzision von Millisekunden und sogar bis auf einzelne Aktionspotenziale aufnimmt. Können Sie ja fragen, ist ja super, es funktioniert irgendwie in so einer Schale mit Zellen. Funktioniert das denn jetzt auch im Tier oder vielleicht sogar im Menschen? Und was macht man da? Sie haben es vielleicht schon mal gern gehört, Schlagwort Gentherapie, und das ist im Prinzip genau das, was wir machen. Man kann über verschiedene Virussysteme, kann man nun diese Kanalproteine ins Tier hineinbringen. Hört sich erstmal gefährlich an, ist es aber überhaupt nicht. Die Viren, die verwendet sind, sind überhaupt nicht humanpathogen, lösen auch keine Erkrankung aus, die müssen sich dann einfach quasi wie ein Taxi vorstellen, wo sozusagen diese Erbinformation von diesem über nicht angeschalteten Kanal dann transportiert wird und sozusagen zum Zielort gebracht wird, nämlich in eine bestimmte Nervenzelle. Wenn man das dann gemacht hat, kann man halt über zum Beispiel Lichtleiter, die implantiert werden und so weiter, kann man dann sehr gezielt Nervenzellen anschalten in Verhaltensversuchen. Jetzt möchte ich aber nicht nur reden, ich möchte Ihnen auch einfach mal zeigen, eines der ersten Experimente, die zeigen konnte, dass das tatsächlich im Tier funktioniert. Was haben die Wissenschaftler gemacht? Wir haben jetzt, um einfach zu zeigen, dass es wirklich im Säugetier funktioniert, haben dieses Kanalprotein, was bei Belichtung zu Aktionspotenzialen führt, in den Motorkortex der Maus eingebracht. Ja? Und der Motorkortex ist für Bewegung verantwortlich. Ich zeige Ihnen jetzt ein Video und Sie werden sehen, solange das Licht ausgeschaltet ist und keine Stimulation stattfindet, verhält sich diese Maus komplett normal. In ihrer Versuchsbox. zögert ein bisschen herum und schaut sich um. Und Sie werden sehen, jetzt ist das blaue Licht angeschaltet, der Motorkortex wird aktiviert und die Maus beginnt im Kreislauf. Das heißt, es ist der erste Nachweis, dass man wirklich durch diese Kanalproteine, durch das Kanalrhodopsin Verhalten tatsächlich beeinflussen und modulieren kann. Das allererste Mal. Aber es ist ja nicht nur wichtig, dass ich möglicherweise Nervenzellen anschalten kann. Es gibt auch zum Beispiel viele Erkrankungen, wo Nervenzellen überaktiv sind. Das heißt, für einen therapeutischen Ansatz und für viele Fragestellungen ist es auch wichtig, Nervenzellen abschalten zu können. Was haben die Wissenschaftler gemacht? Es wurde quasi weltweit gesucht, in allen, im ganzen Tierreich, im Pflanzenreich, überall, ob es vielleicht Möglichkeiten auch gibt, irgendwelche Kanäle oder Pumpen, die sozusagen dafür sorgen, dass die Zelle abgeschaltet wird. Und sie sind tatsächlich fündig geworden in Archibakterien. Das sind Bakterien, die eigentlich in heißen Schwefelquellen vorkommen. Und in diesen Archibakterien gibt es eine Pumpe, die nun negative Ladung in die Zelle hineinpumpen kann bei Belichtung. Und großartigerweise wird diese Chloridpumpe durch gelbes Licht angeschaltet. Das heißt, ich habe im Prinzip sogar die Möglichkeit, über blaues Licht die Zelle anzuschalten und über gelbes Licht die Zelle abzuschalten. Natürlich wurde das erst einmal wieder in neuronaler Zellkultur gemacht und, geschaut, ob das funktioniert. Und man kann hier wunderbar sehen, wir haben hier wieder Aktionspotenziale, die von der Nervenzelle generiert werden. Schalte ich jedoch blaues Licht an, wird dieses Neuron komplett, diese Nervenzelle komplett stumm geschaltet. Das heißt, damit gibt es jetzt wirklich zwei Möglichkeiten, Aktionspotenziale generieren oder abschalten. Was bedeutet das jetzt aber für die möglicherweise therapeutische Anwendung? Was kann ich als Neurowissenschaftler jetzt tatsächlich damit machen? Und ich will Ihnen jetzt einfach beispielhaft einige Arbeiten vorstellen, die das als Grundlage benutzt haben. Das ist eine Arbeit, die auch von unserer Arbeitsgruppe von Professor Herditze in Kooperation gemacht worden ist. Und es gibt sehr viele Patienten, die durch einen Motorradunfall oder schlimme andere Unfälle Verletzungen im Rückenmark haben. Und diese Patienten haben sehr häufig Probleme mit der Atmung. Denn ein bestimmtes Kerngebiet innerviert das Zwerchfell und reguliert die Atmung. Und wenn dort zur Rückenmarksverletzung kommt, fehlt hier die Innervation. Und was passiert? Die Atmung kann nicht mehr richtig aufrechterhalten werden. Das können Sie hier wunderbar sehen, das ist jetzt im Tiermodell, das ist in einer Maus, da wurde absichtlich sozusagen auf einer Seite die Nervenfasern durchtrennt, also so ein schlimmer Unfall simuliert. Und was Sie sehen können, auf der intakten Seite gibt es immer noch die Aktivität des Zwerchfells und quasi eine rhythmische Atmung, während auf der anderen Seite es komplett zum Erliegen der Atmung kommt. Und das kann für die Patienten wirklich sehr unangenehm sein. Das ist jetzt die Idee. Ich habe Ihnen ja erzählt, mit diesem Kanalrhodopsin kann man jetzt sehr gezielt in bestimmte Nervenzellpopulationen gehen und das ist auch genau das, was gemacht worden ist. Man hat jetzt dieses Kanalrhodopsin hier in dieses Kerngebiet eingebracht und hat blaues Licht gegeben. Und was Sie sehen können, ist, dass durch diese Gabe von dem blauen Licht, durch die Pulsbegabe tatsächlich die Atmung wiederhergestellt werden kann und es wieder erneut zur Muskelkontraktion kommt. Das heißt, möglicherweise haben diese Kanalrhodopsine für später die Qualität als Schrittmacher vielleicht zu funktionieren im Nervensystem. Und sie werden voraussichtlich sehr viel nebenwirkungsärmer sein als herkömmliche elektrische Stimulationsmethoden. Das habe ich Ihnen ja schon erzählt, dass das häufig irgendwelche Probleme machen kann. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Es gibt auch die Möglichkeiten, man kann auch Herzmuskelzellen in Kultur halten, Kardiomyozyten genannt. Und das sehen Sie hier, und man hat wiederum dieses Kanalrhodopsin dort hineingebracht in diese Muskelzellen, hier mit Grün wieder gekennzeichnet. Und auch hier können Sie sehen, dass wenn ich jetzt blaues Licht gebe, gepulst, kann ich tatsächlich eine Kontraktion dieser Zellen auslösen. Warum ist das interessant? Sie können sich vorstellen, sehr viele Menschen haben einen Herzschrittmacher. Und ich möchte halt eine synchronisierte Aktivität von meinem Herzmuskel haben. Hier haben Sie jetzt ein Beispiel davon. Sie werden jetzt hier gleich Herzmuskelzellen in Zellkultur sehen. Und Sie werden sehen, im Normalfall synchronisieren die sich nicht komplett, sondern hier kontrahiert mal ein Muskel, weiter unten kontrahiert mal einer. Aber sobald jetzt angefangen wird zu pulsen mit blauem Licht, werden Sie sehen, dass Sie eine synchronisierte Aktivierung dieser Herzmuskelzellen haben. Das heißt, möglicherweise bieten diese Kanalrhodopsine auch die Möglichkeit, später verbesserte Herzschrittmacher herzustellen und zu generieren. Eine weitere Möglichkeit, die sich eröffnet und wo möglicherweise diese Rhodopsine zur Anwendung kommen, sind bei Retina-Erkrankungen, sogenannte Retinitis pigmentosa. Das ist eine Netzhautdegeneration. Das beginnt damit, Sie haben im Prinzip in Ihrem Sehsystem zwei verschiedene Zelltypen. Einmal die sogenannten Stäbchen, die helfen Ihnen, im Dunkeln zu sehen, und die sogenannten Zapfen, die helfen Ihnen, Farbe zu sehen und scharf zu sehen. Und bei dieser Erkrankung passiert Folgendes: Die Stäbchen beginnen abzusterben. Es ist erblich oder kann aber auch spontan auftreten. Und leider, wenn diese Stäbchen anfangen abzusterben, beginnen auch Ihre anderen Sehzellen, die Zapfen, abzusterben. Man kann das hier sehr schön sehen. Wir haben hier eine Aufnahme von einer intakten Netzhaut, wo man auch die Blutversorgung sieht. Und hier eine Netzhaut, wo es zu dieser Retinitis pigmentosa gekommen ist. Und man sieht sehr schön, dass hier wirklich zum Absterben großer Teile kommt. Was passiert nun bei diesen Patienten? Zuerst kommt es halt zu einem Sehverlust in der Peripherie. Die ganzen Stäbchen sterben ab. Und später wird es auch noch zu einem Sehverlust hier in der Mitte kommen. Also am Anfang der Erkrankung können die Patienten halt wirklich nur noch sehr wenig sehen und irgendwann kommt es dann zum Erblinden. Und in Deutschland sind alleine davon von dieser Erkrankung ungefähr 40.000 Menschen betroffen. Was kann man so machen oder was sind die Ideen? Wie könnte man jetzt diese Proteine verwenden, um blind sozusagen wieder sehen zu machen? Die Idee ist, in unseren Photorezeptoren, also in diesen Zapfen, führt normalerweise, wenn Licht auf sie fällt, werden diese Zellen gehemmt. Das nennt man hyperpolarisieren. Und ich habe Ihnen ja eben gezeigt, es gibt diese chemische Chloridpumpe von diesen Eichelbakterien, die dafür sorgt, dass negative Ladung in die Zelle einströmt. Das ist genau das Gleiche. Das heißt, bei Belichtung käme es zu einer Hyperpolarisation. Das ist sozusagen die Idee, die dort verfolgt worden ist. Man hat nun diese Chloridpumpe in die verbleibenden Zellkörper gebracht, die übrig bleiben. Und hat geschaut, ist es vielleicht möglich, wenn ich diese Chloridpumpe jetzt in diesen Sehzellen wieder exprimiere, also herstellen lasse, führt das dazu, dass die Tiere wieder besser sehen können. Man hat dafür wiederum ein Mausmodell benutzt. Es gibt hier diese SRD- und FRD-Mäuse. Das sind einfach Tiermodelle für diese Retinitis pigmentosa. S steht für Slow. Das sind also Mäuse, wo die Erkrankung relativ spät in ihrem Leben ansetzt. Und es gibt die FAST-RD-Mäuse. Dort ist schon nach 4 Wochen Lebensalter, haben sie schon Degeneration in der Retina. Und bei diesen Tieren ist jetzt quasi diese Chloridpumpe, die die Zellen hemmt, also hyperpolarisiert, in das Auge injiziert worden, über ein Virussystem. So sieht das Ganze dann aus. Das hier ist eine gesamte Netzhaut, die ausgebreitet worden ist. Und Sie sehen jetzt überall, was hier grün leuchtet. Das ist diese Chloridpumpe, die in diese Zapfen oder übrig gebliebenen Zapfenpigmente eingebracht worden ist. Das können Sie hier auch mal sehen bei den verschiedenen Mäusen. Das heißt, wir haben jetzt hier in dem Schaltkreis der Retina auf dieser Ebene in den Zapfen haben wir diese Chloridpumpe eingebracht. Und was passiert nun? Wenn wir jetzt Licht geben, verschiedener Wellenlängen, können wir sehen, dass wir wieder eine Aktivität in diesen Sehpigmenten sehen können. Während hingegen in Kontrolltieren, wo es nicht zu der Expression von dieser Pumpe kommt, habe ich überhaupt keine Aktivierung bei Licht, was ich auch erwarten würde bei diesem Tier. Man kann das hier unten nochmal sehen, aufgespüttet nach verschiedenen Farben. Das ist auch genau das, was man erwartet. Diese Chloridpumpe ist ja hochsensitiv für gelb-grünes Licht. Und Sie sehen auch hier, dort sind die Antworten der Zellen am größten bei dieser Lichtfarbe. Natürlich möchte man wissen, hat das für die Tiere jetzt eine Relevanz? Können die tatsächlich dadurch wieder irgendwas erkennen oder sich wieder besser verhalten? Das macht man im Verhaltenstest. Und zwar können Sie hier an dieser Abbildung, an diesem Balkendiagramm erkennen, dass die Wildtypmäuse es nicht so gerne mögen, sich im Hellen aufzuhalten. Das heißt, wir haben den Mäusen quasi 2 Kompartimente gegeben, ein dunkles und ein helles. Und Mäuse sind nachtaktiv und präferieren es, sich im Dunkeln aufzuhalten. Und was Sie sehen, die Wildtypmäuse machen das nur zu 25%. Das heißt, 75% der Zeit sind sie lieber im Dunkeln. Wenn Sie sich jetzt die Tiermodelle anschauen, die diese Degeneration in der Netzhaut haben, hier und hier aufgetragen, dann sehen Sie, dass sie ungefähr 50% sowohl im Hellen als auch im Dunkeln verbringen. Das ist einfach ein Zeichen dafür, die können überhaupt keine Hell-Dunkel-Unterschiede mehr wahrnehmen, die bewegen sich wahllos in diesen beiden Zellkompartimenten hin und her. Was passiert nun, wenn diese Chloridpumpe, die die Zellen stummschaltet, exprimiert wird wieder in den Zapfen? Folgendes: Die Tiere fangen an, sich signifikant weniger in den hellen Kompartimenten aufzuhalten. Das spricht einfach dafür, die Tiere sind jetzt wieder in der Lage, Hell-Dunkel-Unterschiede wahrzunehmen. Jetzt kann man sich ja fragen, ist das überhaupt eine Möglichkeit? Kann man sowas im Menschen überhaupt machen? Funktioniert das? Und dort haben einige Patienten, die leider verstorben sind, haben ihre Netzhäute sozusagen zur Verfügung gestellt. Und man hat dieses ganze System halt auch über ein Virus versucht, dann wieder auf diese Netzhäute aufzubringen. Diese Netzhäute kann man am Leben halten, mehrere Tage lang. Und das führt dann auch dazu, dass hier in den hellen Punkten gekennzeichnet wieder diese Chloridpumpe exprimiert wird. Und man sieht auch hier, in den Netzhäuten der Menschen kann man auch tatsächlich wieder diese Lichtantworten auslösen. Und es ist tatsächlich so, dass diese Gentherapie und Virusinjektion in das Auge von Menschen, das wird heutzutage schon gemacht. Also es gibt weltweit um die 600 Patienten, die schon solche Injektionen in ihr Auge mit anderen Gentherapien erhalten haben. Also es ist nicht ganz so weit weg und ich glaube, dass dort in der Anwendung wahrscheinlich, dort wird es das erste Mal zum Tragen kommen. Eine andere Arbeitsgruppe hat ein etwas anderes Konzept zur Behandlung dieser Retina-Netzhautdegeneration gefahren. Und das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, weil ich finde, dass die Videos mit den Verhaltensexperimenten sehr beeindruckend sind. Diese Arbeitsgruppe hat nun gesagt, okay, bei diesen Erkrankungen der Retinitis pigmentosa kommt es halt zum Absterben, wir werden zappen, aber andere Strukturen innerhalb der Netzhaut bleiben erhalten. Vielleicht sollten wir dort einfach ansetzen und vielleicht dort in diese anderen Zellen, die auch am Sehprozess beteiligt sind, zum Beispiel so ein Kanalrhodopsin, einbringen. Und man hat jetzt dieses Kanalrhodopsin, was bei Belichtung diese Zellen anschaltet, in diese Zellgruppe eingebracht. Das kann man hier unten auch mal sehen, bei Belichtung fangen die Zellen an zu Aktionspotenziale zu feuern, so wie wir das auch erwartet hätten. Und was man hier sehen kann, wurden verschiedene Experimente gemacht, hier gibt es auch verschiedene Maustypen wiederum. Das ist ein sogenanntes Watermaze, also ein Wasserlabyrinth. Die Ratte muss sozusagen den Eingang finden, wo eine Plattform unterhalb der Wasseroberfläche versteckt ist, um sich sozusagen aus dem Wasser heraus zu retten. Und Sie sehen auch diese Mäuse, die jetzt diese Retina-Erkrankung haben. Die sind zwar schon in der Lage, diese Plattform zu finden, aber sie müssen die suchen. Das heißt, sie schwimmen quasi in jedem Kompartiment und sie suchen mühsam nach dieser Plattform, die sie sozusagen rettet. Nochmal zurück. Aber eigentlich diese Plattform ist durch Licht gekennzeichnet. Aber diese Mäuse haben ja diese Degeneration in der Netzhaut, die können dieses Licht nicht sehen. Die suchen halt permanent nach dieser Plattform. Was ist jetzt mit den Tieren, die eine Injektion von diesem Kanalrhodopsin gefunden haben? Ich glaube, man sieht sehr beeindruckend, sie schwimmen sofort hin zu der beleuchteten Plattform. Das heißt, diese Tiere haben auf jeden Fall zumindest eine hell-dunkle Wahrnehmung durch diese Expression von diesem Kanalrhodopsin wieder gewonnen. Und ich glaube, wenn man ein blinder Patient ist, bedeutet es schon sehr, sehr viel für einen, wieder hell und dunkel Unterschiede wahrnehmen zu können. Also ich glaube, diese Experimente zeigen das sehr eindrucksvoll. Aber wir haben ja auch schon gesehen, dass Nervenzellen nicht nur über Aktionspotenziale miteinander kommunizieren, sondern auch auf eine chemische Art und Weise über Botenstoffe, über diese sogenannten Neurotransmitter. Und es wäre ja auch großartig, wenn man eventuell auf dieser Art oder Ebene auch etwas aktivieren oder anschalten könnte. Ich habe das noch einmal hier eben gezeigt. Die meisten Rezeptoren, die wir finden können, sind sogenannte G-Protein-gekoppelte Rezeptoren. Diese Rezeptoren sitzen quasi in der Membran von dieser Nervenzelle und sind in der Lage, den Botenstoff, der ausgeschüttet wird, wahrzunehmen und dann bestimmte Signalkaskaden innerhalb der Zelle in Gang zu setzen. Und das Interessante an diesen G-Protein-gekoppelten Rezeptoren ist, dass sie die verschiedensten physiologischen Prozesse beeinflussen können. Sie können direkt bestimmte Ionenkanäle anschalten, sie können aber auch so komplexe Dinge verschalten wie Zelldifferenzierung. G-Protein-gekoppelte Rezeptoren selber sind aber auch Fotorezeptoren oder so Sichtrezeptoren. Das heißt, diese Familie, diese Proteinfamilie von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren ist eine sehr umfangreiche Familie, die verschiedenste Prozesse beeinflussen kann. Das sieht man auch darin, dass rund die Hälfte aller überhaupt erhältlichen Medikamente auch solche G-Protein-gekoppelte Rezeptoren sind. Einfach um nur mal ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel Beta-Blocker wirken auch auf G-Protein-gekoppelte Rezeptoren. Das heißt, es ist für uns auch als Neurowissenschaftler sehr wichtig zu verstehen, wie funktionieren denn diese Signalwege von diesen G-Protein-gekoppelten Rezeptoren. Lassen Sie sich verunsichern. Das Wichtige, was ich Ihnen hier zeigen möchte, ist, dass es bei diesen G-Proteinen gekoppelt mit Rezeptoren drei große Signalwege gibt, die angeschaltet werden können. Zum einen der sogenannte GI-Weg, GI für inhibitorisch. Das heißt, wird so ein G-Protein angeschaltet, dann wird in der Zelle etwas gehemmt. Dann gibt es auch noch stimulatorische G-Proteine, werden solche G-Proteine angeschaltet, wird in der Zelle etwas hochgefahren, wird etwas stimuliert. Und dann gibt es noch die sogenannten GQ-G-Proteine, die zum Beispiel intrazelluläres Calcium nach oben fahren. Und intrazelluläres Calcium ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Botenstoff innerhalb der Zelle. G-Protein gekoppelte Rezeptoren haben immer den gleichen Aufbau. Es gibt zigtausende G-Protein gekoppelte Rezeptoren, die sehen immer gleich aus. Sie haben immer diese sogenannten 7 Transmembrandomänen. Dann haben sie immer einen sogenannten N-Terminus. Und dieser N-Terminus ist normalerweise dafür da, mitzubekommen, oh, ist da gerade ein Botenstoff, ja oder nein? Ist ein Botenstoff da, bindet dieser Botenstoff hier dran und der Rezeptor wird aktiv geschaltet. Wenn das G-Protein zum Beispiel ein Photorezeptor ist, wäre sozusagen der Botenstoff Licht. Trifft Licht hier auf, wird der Rezeptor aktiviert. Dann gibt es noch zwei weitere Bereiche, die sehr wichtig sind. Das sind der sogenannte C-Terminus, der liegt innerhalb der Zelle, und die sogenannte dritte intrazelluläre Loop. Diese beiden Dinge hier sorgen sozusagen dafür, wohin in der Zelle wird der Rezeptor transportiert. Sie sagen also dann, du musst zum Beispiel da hinten zum Axon oder du musst an den Dendriten. Hier wird sozusagen sortiert. Und diese Schleifen sorgen auch dafür, mit welchem G-Protein innerhalb der Zelle interagiert wird. Das heißt, ist es ein hemmender Rezeptor oder ein aktivierter Rezeptor. Und wie ich schon gesagt habe, diese G-Protein-gekoppelten Rezeptoren sind unter anderem Photorezeptoren. Und da kam die Idee, vielleicht kann man sich das irgendwie auch im Zuge der Optogenetik zunutze machen. Ich möchte Ihnen hier vorstellen das sogenannte Melanopsin. Melanopsin haben wir alle, das ist auch in unserer Netzhaut. Allerdings ist es kein Sehpigment, das uns das Sehen ermöglicht, sondern es liegt etwas tiefer in den Ganglienzellen. Und was macht es da? Das reguliert unsere innere Uhr. Das bekommt sozusagen mit, ist es hell oder dunkel draußen, und schaltet danach sozusagen unseren Aktivitätsrhythmus. Und dieses Melanopsin ist ein sogenanntes GQ-gekoppelter G-Protein-Rezeptor. Was kann man jetzt damit machen? Warum ist das spannend für die Optogenetik? Lassen Sie sich nicht abschrecken von den vielen Dingen, die hier gezeigt sind. Das Einzige, was wichtig für Sie ist, ist zu wissen, wenn ich dieses Melanopsin über blaues Licht anschalte, wird ein Transkriptionsfaktor angeschaltet. Das ist nichts anderes, als dass, wenn das hier angeschaltet wird, wird irgendein Protein in der Zelle hergestellt. Das ist sozusagen wie ein Lichtschalter. Ich schalte eine Produktion von etwas an, wenn dieses Melanopsin belichtet wird. Und eine Arbeitsgruppe um jeden herum hat sich überlegt, vielleicht könnte ich das ja tatsächlich benutzen, um die Produktion von bestimmten Proteinen anzuschalten. Erstmal ist das natürlich in Zellkultur gemacht worden, und erstmal in einem ganz, ganz einfachen Experiment. Wir haben uns ein grün leuchtendes Protein genommen und haben jetzt sozusagen dieses grün leuchtende Protein unter diesen Transkriptionsfaktor gestellt. Was bedeutet das, wenn das Experiment funktioniert? Das heißt, wenn ich belichte, wird dieser Transkriptionsfaktor angeschaltet und ich bekomme immer mehr grünes leuchtendes Protein. Und wie Sie sehen, genau das ist der Fall. Das Licht ist aus, es passiert überhaupt nichts, ich habe kein grün leuchtendes Protein. Ich schalte blaues Licht an und was passiert? Der Transkriptionsfaktor wird angeschaltet und damit die Produktion von diesem grün leuchtenden Protein. Das heißt, ich habe jetzt quasi einen Schalter, den ich über Licht aktivieren kann und damit Proteinsynthese anschalten kann. Jetzt kann man sich jetzt auch fragen, wofür soll das gut sein?
Könnte das nicht ein modernes Doping sein?
Davon sind wir noch ganz, ganz weit entfernt. Das können wir gleich gerne ein bisschen ausführlicher in den Diskussionen diskutieren, wozu das alles führt und was uns das später alles bringen kann. Die Wissenschaftler haben jetzt nicht an Doping gedacht, so wie Sie, sondern erstmal an eine therapeutische Anwendung von dem Ganzen. Und zwar, was kann man zum Beispiel machen? Wofür brauche ich eine Proteinproduktion? Und das ist zum Beispiel bei Diabetes. Bei Diabetes brauchen Sie Insulin. Das fehlt oder Sie sind insulinresistent, und das Ganze wird über ein Protein reguliert, das heißt ziemlich kompliziert, Glucagon-like-Peptid 1, kurz GLP-1. Wenn dieses GLP-1 da ist, sorgt das dafür, dass Insulin ausgeschüttet wird und produziert wird. Das ist das, was Sie sich merken. Und man hat sich jetzt überlegt, was passiert denn jetzt, wenn ich dieses Protein, dieses GLP1, unter diesen Transkriptionsfaktor stelle und dafür sorge, dass das darüber reguliert wird. Das hat man jetzt auch in Zellkulturen wieder gemacht. Und was Sie sehen können, ist tatsächlich, wenn man das an dieses Melanozid und diesen Signalweg koppelt, was passiert ist, es wird tatsächlich mehr Insulin und von diesem GLP-Protein hergestellt. Kein Licht, keine Produktion Licht. Ich habe die GLP-1 und Insulin an. Aber Zellkultur ist ja wiederum weit weg von einem therapeutischen Nutzen. Das heißt, was haben die Wissenschaftler jetzt gemacht? Sie haben Folgendes gemacht. Sie haben jetzt diese Zellen, die in der Lage sind, dieses GLP-1-Protein bei Belichtung zu produzieren, in die Maus hineingebracht. Und zwar in den Bauchraum. Und haben das Ganze noch mit einem Lichtleiter gekoppelt, sodass sie jetzt im Bauchraum diese Zellen zur GLP-Produktion anregen können. Das kann man hier sehen, sowohl einmal in Wildtypmäusen als auch in diabetischen Mäusen. Wildtypmäuse sind weiß und diabetische Mäuse schwarz. Und Sie sehen jetzt innerhalb, man hat dann Blutuntersuchungen bei den Tieren gemacht und was man feststellt, bei den Wildtypmäusen hat man erst einmal, wenn keine Belichtung da ist, keine hohen Werte von GLP. Schalten wir jetzt hingegen das Licht an, wird die GLP-Produktion sowohl in den Wildtyp als auch in den diabetischen Mäusen nach oben gefahren. Und das führt auch dazu, dass Sie nun hier eine Regulation des Insulinhaushaltes bekommen. Das heißt, auch die Insulinproduktion wird dann unter Belichtung nach oben gefahren. Das heißt, Sie haben mehr verfügbares Insulin. Was hat das jetzt für einen therapeutischen Nutzen? Wieder gesagt, ich möchte nichts in meiner Bauchhöhle haben, wo noch ein Laser dran hängt, auf gar keinen Fall. Also sind die Wissenschaftler noch einen Schritt weiter gegangen und haben dann quasi unter die Haut ganz kleine Implantate von diesen Zellen gesetzt und einfach die Mäuse in der normalen Käfighaltung mit blauem Licht belichtet. Und was jetzt passiert, ist Folgendes: Sie haben diese normalen, diese diabetischen Mäuse und Sie sehen, die haben einen erhöhten Blutzucker. Wenn sie unter Dunkelbedingungen gehalten werden, wird jetzt aber, werden die Tiere unter blauem Licht gehalten. Was passiert? Die Insulinproduktion wird angeregt und der Blutzuckerspiegel fällt ab. Das heißt, möglicherweise können auch über diese optogenetischen Methoden und über diese Verwendung dieser G-Protein-gekoppelten Rezeptoren, möglicherweise können auch daraus später therapeutische Anwendungen erwachsen, die es sozusagen zum Beispiel unnötig machen würden, Insulin zu spritzen. Nun aber zum Abschluss möchte ich dazu kommen, zu der Frage, die ganz oben steht, Angst mit Licht abschalten, Science Fiction oder Realität. Jedenfalls können wir tatsächlich so ein komplexes Verhalten beeinflussen, verändern, modifizieren. Und dazu müssen wir noch einmal zum serotonergen System zurückkehren. Ich habe Ihnen ja schon erklärt, dass es ein sehr kleines Gehirnareal in unserem Hirnstamm ist. Und wir wissen einfach, wenn es Störungen innerhalb dieses sogenannten serotonergen Systems gibt, dann kann es zu verschiedensten Erkrankungen kommen. Angstzustände, Depressionen, Schlafstörungen, Schizophrenie oder aber auch Alkoholismus. Das heißt, Sie sehen, dieses winzig kleine System in unserem Gehirn hat Einfluss auf so viele verschiedene Dinge und kann so viele verschiedene Erkrankungen auslösen. Das Problem, warum wir eigentlich noch gar nicht überhaupt nicht, um ehrlich zu sein, verstehen, wie dieses winzig kleine System in unserem Gehirn funktioniert, ist folgendes. Alleine gibt es 13, 14 verschiedene serotonerge Rezeptoren. Das heißt Rezeptoren, die wahrnehmen können, ob Serotonin da ist. Und diese verschiedenen Rezeptoren sind nicht willkürlich, aber sind verteilt über die verschiedenen Zelltypen, die es ja auch noch im serotonergen System gibt. Das heißt, ich als Forscher habe einfach das Problem, wenn ich jetzt da Serotonin drauf gebe, dann schalte ich ganz viele verschiedene von diesen Rezeptoren an. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, welcher von den 13 Rezeptoren ist zum Beispiel für Angst zuständig, dafür Depressionen auszulösen. Ich kann es so nicht herausfinden. Das heißt, was mir fehlt als Neurowissenschaftler, ist ein Werkzeug, um gezielt nur zum Beispiel den einen Rezeptor anzuschalten. Und am besten auch noch in nur einen Zelltyp. Dann kann ich wirklich herausfinden, was dieser eine Rezeptor innerhalb dieses Signalweges tut. Und was der vielleicht mit Angst zu tun hat. Das haben wir uns jetzt in unserer Arbeitsgruppe zunutze gemacht. Ich habe Ihnen ja erzählt, dass es drei große Signalwege bei diesen G-Protein gekoppelten Rezeptoren gibt, zu denen auch die Serotonergen gehören. Und die sind alle, also die verschiedenen Sehsegmente gibt es alle bei uns in der Retina, in der Netzhaut. Und wir haben jetzt verschiedene Fotorezeptoren sozusagen genommen oder G-Protein gekoppelte Rezeptoren und die verändert. Wie haben wir das gemacht? Wir haben quasi, in diesem Fall haben wir das Melanozid genommen dass wir wissen, wann wir ein Haus nicht anschalten kann. Und jetzt wird es wichtig, was ich Ihnen eben erzählt habe. Dieser innenliegende Teil, dieser C-Terminus, der quasi festlegt, wohin denn dieser Rezeptor in der Zelle transportiert wird, den haben wir einfach noch dahinter gehängt, hinter einem Fluoreszenzprotein. Das Fluoreszenzprotein ist nur dazu da, dass wir sehen können, okay, das ist auch in der Nervenzelle angekommen. Und über viele verschiedene Studien haben wir wirklich herausfinden können, dass dieser gemischte Rezeptor, diese Rezeptorchimäre, tatsächlich funktionell den normalen serotonergen 5-HT2C-Rezeptor ersetzt. Wir sehen das jetzt einmal erstmal hier in der Zellkultur. Ich habe Ihnen ja schon erzählt, dieser GQ-Weg, der auch normalerweise von diesem serotonergen Rezeptor angeschaltet wird, führt dazu, dass intrazellulär in der Zelle Calcium, ganz viel Calcium produziert wird. Das können Sie jetzt sehen. Sie sehen jetzt hier eine Zelle. Wir sehen hier schön rot, das heißt, unser Rezeptorchimäre ist in dieser Zelle drin. Und wenn ich jetzt Licht anschalte, werden Sie gleich sehen, dass die Zelle anfängt, grün zu leuchten. Und dieses Grüne ist ein Kalziumsensor. Je grüner das ist, umso mehr Kalzium ist da. Das heißt, das ist erstmal der Nachweis in der Zellkultur sozusagen, wenn ich jetzt diese Zelle belichte und diesen Rezeptor, diesen chimären Rezeptor anschalten, nur über Licht und nicht nur über Serotonin, kann ich die gleichen Signalwege anschalten, wie dieser Rezeptor normalerweise im Gehirn anschalten würde. Das war der erste Schritt. Das machen wir immer als erstes. Wir schauen uns das in der Zellkultur an und schauen, funktioniert das wirklich so. Schaltet das die gleichen Signalwege an. Im zweiten Schritt haben wir dann aus dieser Rezeptorchimäre, die man nun über blaues Licht anschalten kann, haben wir auch einen Virus gebaut. Und wir haben diesen Virus so gebaut, dass diese Rezeptorchimäre jetzt nur in bestimmten Zelltypen des serotonergen Systems hergestellt wird. Wir haben das dann in Mäuse injiziert in das serotonerge System, man sieht das hier, die rot leuchtenden Zellen, und haben dann verschiedene Verhaltensexperimente mit diesen Tieren gemacht. Das heißt, nochmal kurz zusammengefasst, wir haben jetzt nur ganz bestimmte Zelltypen, die diesen über Licht anschaltbaren Rezeptor haben. Und was machen wir jetzt? Wir schalten jetzt diesen Rezeptor in dieser bestimmten Nervenzelle im Verhaltenstest an. Und das hilft uns schon mal, diesen komplexen Schaltkreis, den wir da haben, von vielen verschiedenen Zellen möglicherweise zu verstehen. Die Frage, die wir uns also stellen, ist quasi, was machen die Rezeptoren auf den grünen Zellen hier? Wenn man mit Mäusen arbeitet, gibt es viele verschiedene Tests. Wir nehmen zwei Tests zeigen, die wir gemacht haben, und diese beiden Tests dienen dazu, ans Verhalten von Mäusen zu quantifizieren. Mäuse mögen keine Freiflächen. Das heißt, wenn ich die Maus in so eine Plexiglasbox setze, wo nichts drin ist, wird die Maus sich immer am Rand der Box herbewegen. Es sei denn, Sie haben eine richtig mutige Maus, dann sitzt die Maus in der Mitte. Was Sie jetzt sehen, diese Tiere haben halt, exponieren diese Rezeptorchimäre im serotonergen System, und Sie sehen, solange kein Licht. Ups. Oh, mal einmal kurz rausgehen. So, nochmal machen, Entschuldigung. So, Sie sehen jetzt, kein Licht ist angeschaltet, die Maus verhält sich sozusagen normal, sie läuft meistens am Rand herum und bewegt sich kaum in die Mitte. Was Sie aber gleich sehen werden, wenn dieser bestimmte Rezeptor am serotonergen System auf diesen bestimmten Zelltypen Einfluss auf andere Verhalten hat, sollte sich jetzt, wenn blaues Licht angeschaltet wird, das Verhalten verändern. Und das ist genau das, was wir sehen, was passiert. Blaues Licht wird angeschaltet und die Maus fängt an, sich häufiger in der Mitte aufzuhalten. Sie können das hier auch nochmal quantifiziert sehen. Diese roten Spuren sind quasi die Bewegungsspuren der Tiere. Und Sie sehen, wenn das Licht angeschaltet ist, also quasi dieser bestimmte Signallicht angeschaltet wird, was passiert? Die Tiere halten sich mehr in der Mitte auf. Das hier unten zeigt auch nochmal, wenn die Tiere eine Kontrollinjektion von zum Beispiel Kochsalzlösung erhalten haben, passiert gar nichts, wenn ich das Licht anschalte. Es sind also keine Messartefakte oder irgendwas. Tatsächlich darauf zurückzuführen, dass wir gezielt diesen einen Rezeptortyp in einem Zelltyp anschalten. Wir haben dann noch ein zweites Verhaltensexperiment gemacht, das ist der sogenannte Novelty Suppressed Feeding Test. Die Mäuse bekommen 24 Stunden kein Futter, haben also richtig Kohldampf und sind quasi jetzt in der Bedrängnis. Eigentlich möchte ich fressen, aber das Futterfeld liegt in der Mitte. Das heißt, sie haben eigentlich Angst, dahin zu gehen, wollen aber weiter Hunger haben. Und was Sie sehen, die Tiere, die diese Rezeptorchimäre, die angeschaltet wird über blaues Licht haben, fangen viel, viel eher an zu fressen, als die Tiere, die nur eine Kochsalzlösung bekommen haben und stimuliert werden. Das ist also auch wieder ein direkter Hinweis darauf, dass quasi dieser bestimmte serotonerge Rezeptor ganz, ganz wichtig bei Angstverhalten und Angststörungen ist. Wir haben natürlich geschaut, ob es vielleicht möglicherweise einen Unterschied bei den Tieren in ihrem Fressverhalten gibt. Das könnte ja auch eine Ursache sein, warum die einen Tiere früher fressen oder nicht. Und wie Sie sehen, gibt es das nicht. Das heißt, aus diesen Experimenten kann man schlussfolgern, dieser bestimmte 2C-Rezeptor ist ganz, ganz wichtig für Angstverhalten. Und so können wir zumindest versuchen, in der Grundlagenforschung mehr herauszufinden, wie zum Beispiel Erkrankungen wie Angst funktionieren und durch welche Signalwege die moduliert werden. Und je besser wir diese Kreisläufe verstehen, wie Angst oder Depression in unserem Gehirn entstehen können, umso bessere Medikamente und Pharmaka können auf lange Sicht entwickelt werden, die weniger Nebenwirkungen und Seiteneffekte haben. Zusammenfassend möchte ich noch sagen, die Optogenetik, ich habe gar nicht die Zeit, Ihnen alle möglichen optogenetischen Tools, die in den letzten 10 Jahren entstanden sind, vorzustellen. Es sind unendlich viele und wirklich diese Werkzeuge revolutionieren geradezu die gesamte Neurobiologie, weil wir uns einfach von einem passiven Beobachter zu einem aktiven Manipulator machen. Wir können so wirklich sehr gezielt herausfinden, was bestimmte Nervenzellen und sogar bestimmte Rezeptoren in unserem Gehirn machen und wofür die verantwortlich sind. Das heißt, die Optogenetik als Methode wird unser Verständnis und unsere Grundlagenforschung erhöhen. Und ich denke auch in Zukunft, noch sind wir vielleicht ein bisschen weg davon, aber ich denke in Zukunft, wenn wirklich auch eine Akzeptanz für die Gentherapie da ist, bieten diese verschiedenen optogenetischen Werkzeuge wirklich auch die Möglichkeit, ja, therapeutische Therapie dann später zu entwickeln und auch möglicherweise dann für die Anwendung tatsächlich im Menschen. Aber ich denke, dass was Sie vielleicht mit nach Hause nehmen sollten, ist, dass die Optogenetik wirklich dafür sorgt, dass wir unser Gehirn besser verstehen können im Laufe der Zeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.